Herzlich willkommen zur 40. Episode des German Gunners Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind schon bei der 40 angelangt. Bis zu 50 und den Feierlichkeiten lassen wir uns zwar noch ein wenig Zeit, aber heute der letzte Podcast vor dem Weihnachtsfest und vor der hektischen Zeit in der Premier League wollen wir nochmal in Ruhe auf das Spiel bei Everton zurückblicken und uns ausführlich auch mit dem Spiel gegen Manchester City beschäftigen. Bevor wir das aber tun, Felix natürlich wieder an meiner Seite mit den Arsenal News.
Kannst du nicht zwei Sachen gleichzeitig aufs Handy gucken und, eine vernünftige Einleitung sprechen? Nee, es war nur die vernünftige Einleitung.
Verdammt.
Ja, Episode 40, ein Traum. Wer hätte das gedacht? Ob wir allerdings nochmal eine Meisterschaft von Arsenal in einem Podcast feiern können, bleibt nach dieser Woche offener denn je.
Ja, leider. Herber Rückschlag gegen Everton, gleich großes Thema hier auch. Nochmal viel Zeit für Hochfahren und echte Gefühle.
Ja, gut, aber erstmal Arsenal.
Okay, ja, wie soll man den
Freitagabend, Viertel vor sechs, okay. Arsenal News. Unklar, was Aaron Ramsey mal wieder so treibt. Ist offensichtlich verletzt und wird noch fehlen, aber soll, das ist jetzt der neueste Stand, beim Boxing Day wohl zurück sein. Gute Nachrichten auch von Danny Welbeck. Nächste Woche im Full Training. Das heißt, wir könnten ihn Anfang des Jahres vielleicht im FA Cup erleben. Wäre eine Möglichkeit. Und auch Mertesacker nähert sich zumindest seinem Comeback, aber dürfte ein ähnlicher Plan weiterhin sein wie bei Welbeck. Dann, da bin ich auf deine Einschätzung gespannt, Vertragsverhandlungen mit Giroud bis 2019, Coquelin bis 2021 und Koscielny sollen angeblich fix sein. Ich zweifle noch ein bisschen daran, weil man noch nicht irgendwie was gehört hat und so richtig war das Thema dann auch nicht in den Medien und bei den Nachfragen auf der Pressekonferenz, aber wäre natürlich ein Statement, ein klares Zeichen.
Ja, ich habe es auch gelesen, kam auch, glaube ich, aus einer französischen Quelle und gar keiner schlechten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ja gut, dass es nicht in der Pressekonferenz Thema war, ist einfach, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass man so auf Alexis und Özil fixiert ist, dass man irgendwie von der Thematik scheinbar nicht mehr wegkommt. Fände ich alle drei Verlängerungen sehr gut. Am besten Koscielny, dann Giroud und dann Coquelin in der Reihenfolge. Giroud würde mich insofern zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ein bisschen wundern, vor dem Hintergrund, dass er ja einsatzzeittechnisch derzeit nicht gerade auf Rosen gebettet ist und dann in dem Zuge eine Verlängerung bis 2019 wäre schon eher ungewöhnlich. Hätte ich aber ehrlich gesagt nichts gegen auszusetzen, weil ich immer noch für einen sehr guten Stürmer halte, der auch immer für Tore gut ist, wie wir es ja auch in den Partien jetzt schon gesehen haben und als Joker reinkommen auch nicht verkehrt, obwohl ich glaube, dass auch die Zeit kommen wird, in der er wieder regelmäßig starten wird.
Es gab ja mal Gerüchte, dass er eventuell sogar Arsenal im Januar verlässt, weil er eben unzufrieden war, aber das sind, glaube ich, eher blätterweit rascheln. Was heißt interessant? Ich meine, er hat noch Vertrag bis 2018, wenn er noch ein Jahr spielen will, bis 17 oder so und dann mal eben abwartet, dann sorgt der Verein auch ein bisschen vor, dass man dann eventuell noch ein bisschen Ablöse mehr generieren kann. Aber apropos Vertragsverhandlungen, Neverending Story sozusagen, täglich wird irgendeine Sau durchs Dorf gejagt in Sachen Alexis und Özil. Die Gespräche sollen angeblich gut fortgeschritten sein, hat der Clubsekretär David Miles erzählt. Angeblich hat Alexis ja ein Angebot aus China, sowas in der Richtung, wie es Oscar auch derzeit verfolgt dann hat und von Chelsea sozusagen weg ist. Vorhin habe ich aber nochmal gelesen, dass Alexis in dem Interview eigentlich gesagt hat, mehr oder weniger deutlich, wenn man ihm das Geld gibt, bleibt er. Von daher dürfte für den Verein klar sein, was zu erledigen ist.
Ja, ich habe dieses ständige Wasserstandsmeldung in den Pressekonferenzen ist wirklich ein bisschen nervtötend. Aber die Sache, die ich mit diesem China-Angebot da auch gelesen hatte, halte ich also nicht insgesamt für Quatsch, was generelle Angebote aus China angeht. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Auch Drogba in der letzten Zeit hat das ja auch mal gemacht. Allein die Masse an Gehalt, die dort geboten wird, ist natürlich sehr verlockend. Nur ich glaube, in dem Fall Alexis dürfte das keine Option sein, weil er, glaube ich, dafür einfach viel zu ehrgeizig ist, um diesen Schritt nach China, zumindest in dem Karrieremodus, in dem er sich gerade befindet, überhaupt zu machen. Also ein Spieler, der Barcelona gespielt hat, der jetzt Arsenal spielt, der einfach vor Elan, Spielfreude, Siegeshunger und allem möglichen in diesem Rahmen irgendwie lechzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nach China geht. Ich meine, da könnten sie ihn auch alleine aufstellen gegen 11 andere und der wird wahrscheinlich immer noch 5-0 gewinnen. Also das ist halte ich für Quatsch, dass China da tatsächlich eine realistische Destination sein könnte zum jetzigen Karrierezeitpunkt.
So hat Wenger ja auch gesagt, mehr oder weniger wörtlich, wenn Alexis in der Premier League spielen kann, warum sollte er nach China wechseln? Ja,
genau.
Und die Hunde haben es in China ja auch nicht gut. Also das dürfte ein weiterer Grund sein.
Ja, sehr, sehr schöner Tweet vom Gunner-Blog, dass definitiv ein solcher Zusammenhang auch einen Wechsel sicherlich sehr hoch verhindern würde, ja.
Und aufs Geld dürfte es ihm eigentlich auch nicht mehr ankommen. Aber klar, setzt natürlich auch den Verein dann ein bisschen unter Druck. Dann Termine, FA Cup, Auslosung war ja schon, ist jetzt terminiert worden auf Samstag, den 7. Januar, 18.30 Uhr bei Preston North End und Eurosport überträgt dankenswerterweise. Und die TV-Spiele für den Februar sind terminiert worden, da gibt es eigentlich nur zwei größere Veränderungen. Wir spielen am Samstag, 4. Februar, 13.30 Uhr bei Chelsea und eine Woche später, selbe Uhrzeit, Heimspiel gegen Hull. Alles andere ist dann auf Samstag 16 Uhr terminiert zur üblichen Zeit, was auch ganz gut ist, weil ja die Champions-League-Spiele sind, hat Arsenal also keinen so großen Stress und das Heimspiel ist extra 13.30 Uhr am Samstag gelegt worden, weil man am Mittwoch dann gegen die Bayern spielt.
Genau, die Bayern. Etwas, was wir jetzt nicht explizit in unseren Ablaufplan integriert haben.
Weil das ja auch noch lange hin ist.
Aber ist hier die Auslosung ist jetzt Montag, also im Prinzip auch schon ein paar Tage ins Land gegangen. Was wollen wir dazu noch sagen, außer es ist nicht verwunderlich?
Ja, habe ich da so registriert und dann war es mir eigentlich egal. Ich meine, keine Ahnung, wie die beiden Mannschaften in zwei Monaten aussehen werden, bezüglich eventueller Neuzugänge nochmal, Verletzungen, genereller Leistungsstand und Formkurve zu der Zeit. Ich finde, da kann man sich da nähere Gedanken drüber machen. Jetzt so von der Auslosung hat mich ja das nicht wirklich überzeugt. Ich finde es schade. Ich finde es schade, dass es jetzt sind wir mal Erster geworden und spielen wieder gegen Bayern. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr Losglück haben können. Dass es vielleicht eine Kragenweite kleiner gewesen wäre, was den Gegner angeht. Gleichzeitig zeigt es aber eben halt auch, dass das Champions League-Feld hochkarätig besetzt ist. Es gibt sehr viele sehr gute Mannschaften in Europa. Und da ist es natürlich schon mal ein Erfolg, dass man unter den letzten 16 dabei ist. Generell würde ich sagen, sind wir nicht chancenlos, wenn wir unsere Leistung auf die Matte bringen. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort für den Rückblick aufs Everton-Spiel.
Genau, das werden wir gleich ausführlich machen. Eben eine kurze Pause, damit wir uns nochmal vor den Everton Talking Points ein wenig sammeln können.
Gut, Rückblick aufs Everton-Spiel, dazu ein kurzer Einblick in mein Privatleben.
Jetzt bin ich ganz gespannt.
Ich hatte eine anstrengende Woche von Montag bis Donnerstag mit zwei Weihnachtsfeiern und einer Geburtstagsfeier. Und der einzige Abend, der sozusagen frei war, wo man auf dem heimischen Sofa sitzen konnte, war der Dienstag, was natürlich auch exzellent war. Da kann ich mich bei den Spieltagsplanern der Premier League nur bedanken. Und da die anderen Abende zwar sehr schön waren, aber auch sehr anstrengend, hatte ich natürlich auf einen relativ entspannten Abend gegen Everton gehofft und wurde enttäuscht. Und da haben wir dann die Brücke zum Spiel hinbekommen. 2-1 verloren, verdient verloren. Christian, du hast im Blog geschrieben, dass Niederlagen immer schmerzen. Also eine Phrase nach der anderen. Vielleicht noch mehr, wenn es länger keine gegeben hat. Auch das stimmt. In jedem Fall jedoch, wenn sie absolut unnötig war und allein man selbst die Schuld daran trägt. Eine solche Niederlage haben wir gestern am Goodison Park eingefahren. Bereits gestern Abend habe ich kurz mein Unverständnis darüber geäußert, wie man gegen eine solche Everton-Mannschaft verlieren kann. Dann äußer doch bitte jetzt auch nochmal dein Unverständnis, wie man gegen eine solche Everton-Mannschaft verlieren kann.
Ja, es ist nicht besser geworden. Es ist wirklich nicht besser geworden. Also sind da schon jetzt wieder ein paar Tage Bedenkzeit zwischen gewesen.
Aber bleibst du denn bei deinem doch auch sehr krassen Urteil?
Ja, das war scheiße. Und das Mittwochabend ist es noch beschissener geworden, weil genau alle gewonnen haben. Und das in dem Moment, wo die 90 Minuten rum waren und die Niederlage bei Everton besiegelt war, war mir genau klar, dass das passieren wird. Das kannst du bestätigen, das habe ich dir nämlich verklausuliert, habe ich dir das auch geschrieben. Und
ja, wir haben auch schon in der 30. Minute am Dienstagabend Schlimmstes befürchtet. Ja, wir haben eigentlich alles perfekt vorhergesagt. Deswegen habe ich mich auch extremst gut gefühlt, weil ich absoluter Experte bin und du auch.
Ja, das ist, also mal Scherz beiseite. Das war einfach es war eine Everton-Mannschaft, die man lange, glaube ich, nicht so passiv, so unsicher und verunsichert in der eigenen Spielanlage gesehen hat. Normalerweise hast du in Everton, auch wenn Arsenal statistisch gesehen immer gut ausgesehen hat, eigentlich doch herbe Probleme, weil die Kulisse ist da, Everton spielt selber ein druckvolles Spiel, stellt sich nicht zwingend hinten rein und am Dienstag war es eigentlich das komplette Gegenteil. Die Kulisse war im Vergleich, die war zwar da, aber die war im Vergleich nicht so pushend wie sonst. Du hast gesehen, Everton weiß nicht wirklich, was sie machen sollten. Sie stellt sich so ein bisschen rein. Arsenal war in völliger Kontrolle des Spiels, geht dann auch in Führung, zwar glücklich durch diesen abgefälschten Ball, aber immerhin in Führung. Und fast, Minuten gleich schlägt es einen Schalter um bei allen 11 auf dem Platz, weniger machen und Everton mit leichten Fehlern zurück ins Spiel bringen und im Endeffekt da schon die Wende des Spiels einzuläuten, was dann kurz vor der Halbzeit in dem Ausgleich mündet, um den man im Endeffekt gebettelt hat, aber den man mit relativ simplen Mitteln zugelassen hat. Es waren jetzt keine wirklichen Kombinationen, wo man sagt, die kann ich nicht verteidigen oder die sind einfach nur schwer zu verteidigen. Es waren stumpfe, Kick-and-Rush-Spiel. Es war eine
Flanke von außen und ein Kopfball in der Mitte.
Ja, also da muss ich die Außen zumachen, ich muss die Mitte zumachen und das ist ein Gegentor, das darf ich nicht kriegen, vor allem nicht kurz vor der Halbzeit. Dann gehen wir in die zweite Hälfte rein, starten eigentlich gut, haben wieder alles im Griff und machen genau fast minutengleich wieder den gleichen Fehler wie in der ersten Halbzeit, lassen wieder ein bisschen nach. Unabhängig davon, dass wir keine Torschancen kreiert haben, aber wir hatten zumindest die Kontrolle über das Spiel.
Bis auf die eine Özil-Chance gleich zu beginnen.
Gut, da können wir gleich drüber sprechen, aber lassen dann Everton, die eigentlich ja, wie ich es erwartet hatte, aus der Kabine kommen müssen mit absolutem Dampf, was sie gar nicht getan haben, lassen wir sie wieder 1-1 zurück ins Spiel und dass dann kurz vor Schluss ein Siegtreffer fällt, da konntest du auch die Uhr nachstellen. Das war ein typisches Arsenal-Ding. Und dass auch nachher weder der Elfer an Alexis gegeben wird, noch Iwobi diesen Ball reinmacht, war auch klar. Das war einfach das absolute Arsenal-Skript von, ich weiß nicht wie viele Jahren zuvor. Und das ist eigentlich was, wo ich ja vielleicht meine Naivität gedacht hatte, in dieser Saison hätten wir das nicht mehr. Aber scheinbar habe ich mich getäuscht.
Ist das denn nicht aber eine Überreaktion, wenn du es gerade so analysiert hast? Und das war auch mein Empfinden eher so, dass das ein bisschen jetzt einfach nur den Dienstagabend betrachtet zu überdramatisiert wurde, weil du sagst selbst, man hätte einen Elfmeter bekommen müssen, den man nicht bekam. Bisschen Pech bei der Iwobi-Sache. Auch der Eckball war ja eigentlich keiner, der dann zu dem zweiten Eckball führte. Kann man natürlich alles besser verteidigen. Und also das war jetzt erst die zweite Saisonniederlage nach dem ersten Spieltag. Ist es wirklich so schlimm jetzt? Ich meine, man kann mal verlieren, die Art und Weise der Leistung hat nicht gestimmt. Heißt im Endeffekt für mich aber auch, wenn man wieder weiß, wie man es richtig macht, kommt sowas eigentlich nicht vor. Aber wir haben es bei anderen Mannschaften gesehen in dieser Saison schon, die auch schon mal solche Spiele verloren haben. Und es war eigentlich auch relativ viel Pech dann auch dabei gegen Ende. Und wir hatten in anderen Spielen auch schon mal ein bisschen Glück, aber dann war es an so einem Abend halt ein bisschen Pech und dann so what, it happens.
Ja, klar, logisch. Also man muss es jetzt nicht an der Latte messen, dass man sagt, man hat jetzt das eine Spiel verloren. Was für mich einfach nur ärgerlich war die Gesamtkonzeption, dass ich jetzt im Anschluss direkt ein Spiel bei Manchester City habe, wo ich nicht davon ausgehen kann, dass ich es zwingend gewinne. Dass ich im Endeffekt ein Spiel verliere, was ich wirklich nicht verlieren muss, aber augenscheinlich nicht verlieren muss. Also das ist für mich das Heraustretende bei diesem Spiel am Dienstag gewesen. Also ich hätte jetzt nicht das Problem, wenn man gesagt hätte, wir haben gegen eine Everton-Mannschaft gewonnen, die einfach sensationell gut aufgelegt war und wir haben einfach an dem Abend den Kürzeren gezogen, aus welchen Gründen auch immer, sondern einfach, dass man es selber hergeschenkt hat in einer so wichtigen, absolut wichtigen Phase, in der man sich jetzt befindet, auch mit den Spielen, die jetzt kommen. Das ist ja nicht so, als ob das irgendwie ein leichter Lauf wäre, den man jetzt hätte bei den ganzen Spielen, bei der Menge der Spiele, bei den Rotationsnotwendigkeiten und allem, was da so mit zusammenhängt. Und das hat mich so einfach so tierisch geärgert, dass man wirklich dann sowas ja einfach wirklich wegschenkt und es hätte nicht wegschenken müssen. Und das ist so ein bisschen das Blöde. Und dann eben Mittwoch die Siege aller anderen Mannschaften setzen der ganzen Sache natürlich dann irgendwie noch so ein bisschen das Krönchen auf, ne?
Die aber auch alles andere als überzeugend teilweise waren, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also zumindest Liverpool sah ja schon ganz gut aus. Aber ich meine, Man City, Chelsea und so haben jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Ja, also wie gesagt, für mich ist das einfach nochmal eine Bestätigung, dass du und dahingehend könnte so eine Niederlage dann vielleicht auch ganz heilsam sein. Du kannst es dir in der Premier League 16, 17 nicht mehr erlauben, auch gegen solche Mannschaften nicht 90 Minuten Vollgas zu spielen und dich irgendwie zurückzuziehen, wenn du 1-0 führst. Das geht in der Regel in die Hose. Das hat Manchester City vor letzter Woche auch gegen Leicester gesehen. Das geht einfach nicht. Dafür ist die Leistungsdichte, auch wenn das vielleicht sich in der Tabelle nicht widerspiegelt, insgesamt zu hoch. Und ja, das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass das wieder passiert ist in dieser Saison, nach dem Heimspiel gegen Liverpool zum Auftakt. Wenn das nochmal eine Erinnerung war, dass es so nicht geht, fände ich es ganz gut. Deswegen, singulär betrachtet das Spiel, würde ich auch sagen, ja, das war nicht gut, aber ich würde es jetzt insgesamt eher davon festmachen, wie wir durch die nächsten 2-3 Spiele kommen und dann würde ich mal Bilanz ziehen. Ich meine, so ein Spiel kann man immer mal verlieren, es passiert halt. Gut, einige Talking Points noch. Ja, die Özil-Chance. Was machen wir damit? Also außer, dass es eine Chance war, die man eigentlich hätte nutzen müssen, wobei ich es auch jetzt nicht so fand, wie es von einigen gemacht wurde, dass man da ein Tor raus erzielt.
Also es ist war sicherlich eine schwere Situation. Rein technisch wäre er sicherlich in der Lage gewesen, es zu verwandeln, aber die meisten hätten sich wahrscheinlich einen Fuß dabei gebrochen, erstmal in die Schussposition zu kommen. Ja, war schade, weil das wäre sicherlich genau das Tor gewesen, um den Spielverlauf genau in die richtige Richtung zu drücken und vielleicht diese Sicherheit mehr, beziehungsweise in diesem Rückschalten entgegenzuwirken.
Dann, ja, ich meine, also er macht solche Tore natürlich auch aus solchen Chancen, auch die technisch schwierigen, aber es hat auch so ein bisschen gezeigt, dass an dem Abend insgesamt so ein bisschen was fehlte, so ein bisschen unzulänglich, Konzentration vielleicht nicht bei 100%, Fokus nicht bei 100%, dann ist halt so eine vergebene Chance dann auch Spiegelbild der gesamten Mannschaftsleistung.
Ja, man hat sich im Endeffekt darauf zurückgezogen, zu sagen, wir kontrollieren den Ball, spielen ihn etwas schön durch unsere Reihen, aber kriegen den Zug nicht in Richtung Strafraum. Das hat sich auch in der Anzahl der herausgespielten Torchancen oder auch der Torschüsse eben wiedergespiegelt und niedergeschlagen. Also das war einfach so das Hauptproblem, dass man irgendwie nicht so den Drive reinbekommen hat. Die Gefährlichkeit der letzten Spiele mit den vielen Torchancen, die man hatte, die auch dann im Endeffekt in den hohen Siegen resultierten, das wäre alles möglich gewesen, das wieder zu reproduzieren. Und das hat man eben so sträflich versäumt und auch so unnütz versäumt. Und wenn man es von der Kommentierung bei The Zone auch gehört hat, war es ja genau richtig, dass man da auch gesagt hat, Arsenal wird sich extremst ärgern, dass man das Ganze so hergeschenkt hat. Also das ist ja auch eine Einschätzung, die dort auch von Marco Hagemann auch geäußert worden ist. Und das ist durchaus die Sicht auf das Spiel, die, glaube ich, sich aufdrängt an der Stelle.
jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ist mir wieder eingefallen. Bezüglich Kreativität und Drive lag natürlich auch daran, dass Walcott und Oxlade-Chamberlain auf den Flügeln ganz, ganz schwache Tage erwischt haben. Wurden dann ja auch zum Glück relativ früh für Wenger-Verhältnisse ausgewechselt, beide. Hat mir wieder ein bisschen gezeigt, dass Oxlade-Chamberlain ein gutes Spiel machen kann oder zwei und dann beim dritten, wo es auch nochmal nötig gewesen wäre, wieder so völlig im Erdboden verschwunden ist. Und auch Walcott, auch in der Defensivrückbewegung, das war halt gar nichts. Also klar, die ganze Mannschaft hat nicht gut gespielt, aber dann die beiden kann man sich halt wieder rauspicken, weil ja, war nicht gut.
Ja, es war definitiv von beiden nicht gut. Und auch die Umstellung dann auf Giroud hat da natürlich auch irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, es hat nicht zwingend funktioniert, weil es Giroud war, sondern einfach, weil das ganze Gesamtkonstrukt einfach zu passiv und zu statisch war. Also Giroud braucht ja schon in gewisser Weise Bälle in den Strafraum und das setzt voraus, dass jemand überlappt und dann irgendwie hinter der Abwehr einen Flankenball reinbringt. Und das passte eben alles nicht. Deshalb sah das natürlich dann auch entsprechend so aus, wie es aussah und war nicht besonders effektiv. Hätte man aber, wie gesagt, anders gestalten können und auch mit der Personal Giroud nachher in der Mitte auch müssen. Also wenn ich dann Alexis nach außen ziehe, wenn ich dann Iwobi auch aufhabe, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie Giroud mit besser einbinde. Also das war dann eben auch so eine Sache, die ging eben auch an der Stelle auch einfach nicht auf an dem Abend.
Ne? Zumal die Everton-Defensive ja alles andere als sattelfest war. Also die haben ja sich teilweise selbst umgegrätscht, viele Fehler gemacht, waren nervös.
Das ist ja gerade dieser Punkt. Also ich habe in der Everton, also ich bin eigentlich so ein Everton-Freund. Also ich finde die Mannschaft und den Verein eigentlich ganz sympathisch und es ist immer schwer da zu spielen, was ich schon sagte. Und einfach dann eine solche schwache Leistung und so verunsicherte Leistung von Everton zu sehen, hat mich so stark verwundert und in dem Moment auch irgendwie positiv gestimmt, dass ich gedacht habe, okay, also wenn Arsenal das mit dem Material und mit der Leistung der letzten Wochen dann da nicht relativ, naja, einfach ist zu viel gesagt, aber mit einer zielstrebigen Leistung auf einen Sieg stellt, würde es mich wundern. Und wenn man dann den Verlauf des Spiels sieht, dann kann man einfach wirklich nur enttäuscht sein darüber, was man da für eine Chance hat weggeschmissen.
Ja, auf alle Fälle. Dann habe ich noch zwei Punkte auf der Liste. Schiedsrichterleistung. Ja, ich meine, das mit dem Elfmeter war schwierig zu sehen. Er stand da nicht gut, weil das da so ein bisschen auch teilweise verdeckt war und man auch wirklich lange nachgucken musste. Und das, im ersten Augenblick ist mir das doch gar nicht aufgefallen, die Situation, weil die etwas abseits war. Ja, gut, und das mit der Ecke, wie gesagt, also es kann keine Entschuldigung sein, dass wir die Ecken da nicht gut verteidigen und dass Williams da so frei zum Kopfball kommt. Hat ja noch ein bisschen Beef dann auch im Nachgang gegeben mit der Auseinandersetzung, in Anführungsstrichen verbalen, zwischen Koman und Wenger.
Das Punkt 1 und Punkt 2 fand ich noch viel erschreckender, dass man das gar nicht irgendwie in einer Weise belegt hat, war die Aktion gegen Özil vor der Halbzeit, beziehungsweise im Gang in die Kabine. Da würde ich sagen, das geht echt gar nicht. Da muss eigentlich irgendwas kartentechnisch erfolgen. Aber die zweite Sache dann mit Koeman, gut, die ist jetzt Schiedsrichter unbelegt, aber fand ich ehrlich gesagt wieder ein bisschen lächerlich. Also das ist so ein bisschen, man sucht sich in gewisser Weise jetzt da so eine Kombi raus, wieder Koeman, Wenger, und er nimmt es sehr dankend an. Muss man mal sehen, wie das weitergeht, aber ist schon natürlich schon auffällig, dass mit erst bei Southampton und jetzt bei Everton diese Kommentare dann immer kommen. Also warten wir mal ab, was da noch weiter passiert.
Gut, dann würde ich vorschlagen, halten wir uns gar nicht länger mit dem Negativen auf, sondern blicken positiv und grundoptimistisch nach vorne. Im nächsten Teil von Episode 40 blicken wir auf unser Spiel am Wochenende gegen Manchester City und die Premier League Spieltage 17 und 18.
Zurück im German Gunners Podcast, nun mit dem Ausblick auf den kommenden Sonntagnachmittag unser Spiel bei Manchester City. Für alle, die also jetzt die Preview für das Spiel im Blog suchen und direkt an diese Stelle gesäppt haben, nun alles im Detail zu unserem Trip und Spiel gegen Guardiola.
Und ein Hallo natürlich von uns. Für diejenigen, die jetzt noch erst einschalten, die müssen ja auch nochmal separat begrüßt werden.
Genau, hallo an alle
Leute, die quasi jetzt nicht von Anfang an hören, was wir natürlich überhaupt nicht begrüßen.
Nein, definitiv nicht, aber auch wenn ihr nur für den Teil eingeschaltet habt oder vorgespult habt, alles gar kein Problem. Wir verzeihen euch das, Hauptsache ihr holt euch hier ein bisschen Content ab. So, ja, Spiel bei Manchester City. Vorab vielleicht kurz einen Blick auf die Ausfälle bei City, Verletzungs- und sperrungsbedingt Aguero, Fernandinho nicht dabei, wegen noch geltender Rotsperre und seit neuestem bitter im Hinblick auf die deutsche Nationalmannschaft Ilkay Gündogan, wohl wieder ein Kreuzbandriss.
Nee, schon, was heißt schon wieder? Also wohl ist auch bestätigt.
Ist
schon
bestätigt, ja.
6 bis 8 Monate.
Das ist natürlich, meine Güte, ein dicker Klops wieder mal. Aber zumindest was die Aufstellung von City am Wochenende angeht, eine Personalie, über die sich Guardiola definitiv Gedanken machen muss.
Und die bei aller Tragik der Verletzung natürlich ein Vorteil für uns sein kann, muss man ja einfach auch mal so
klar
sagen.
Klar, bei der Klasse, die Gündogan in den letzten Spielen gezeigt hat, auch mit der Torgefahr, die er quasi aus dem Rückraum ausgestrahlt hat, definitiv, gar keine Frage. Trotzdem auch natürlich von unserer Stelle alles Gute an Ilkay Gündogan. Ja, blicken wir vielleicht mal einfach auf City der letzten Wochen. Es war auch so ein bisschen auf und ab und ja, nicht Fisch und Fleisch. Von daher vielleicht schwer zu sagen, wie oder was für ein City wir erwarten. Was oder wo rechnest du mit?
Ja, die haben auch mal verloren zwischendurch. Das kann vorkommen, ne?
Verrückt, glaubt ja, man gar nicht.
Zweimal sogar gegen Chelsea, wobei ich das sagen würde, die Blues sind momentan in einer zu guten Form, als dass man da jetzt irgendwie das negativ sehen kann. Und das Spiel ist ja auch ja ein bisschen chaotisch verlaufen. Überraschender fand ich eher die Niederlage bei Leicester. Da habe ich zwar nicht alles gesehen, habe das dann aber dank der Real-Life-Funktion bei DAZN nochmal angucken können. Da war ich schon überrascht, was für defensive Schwierigkeiten City hatte, wenn man schnell über die Flügel spielt. Und ja, ich glaube, das könnte auf alle Fälle eine gute Möglichkeit und Variante auch für unser Spiel sein. Ansonsten ja, sind jetzt zurück auf der Siegerstraße, 2-0 gegen Watford. Pflichtsieg, standesgemäß durch Tore von Sabaleta und Silva. Ja, ob das jetzt nun wieder der aufsteigende Ast ist, auf dem City sich dann bewegt, oder ob wir eben etwas tiefer in die Niederlagenserie eingreifen sozusagen, beziehungsweise hineingeraten. Das wird dann eben das Spiel am Sonntag beantworten. Ja, von der Tabelle ist es natürlich super wichtig. Wir sind einen Punkt vor City. Mit einem Sieg könnte man wieder auf 4 davonziehen. Heißt natürlich auch, dass City mit einem Sieg vorbeiziehen kann. Und ja, wenn Chelsea gewinnen sollte in einem machbaren Spiel für sie, wären dann schon 9 Punkte vor uns. Und das vor Weihnachten, das wäre natürlich eigentlich eine Situation, die man am ehesten vermeiden möchte. Ja, aber gleiches gilt für City natürlich. Also im Endeffekt darf keiner in dem Spiel wirklich verlieren. Könnte für mich dann auch eben sein, dass beide eher vorsichtig agieren. Muss man mal abwarten.
Ja, das ist genau der Punkt. Diese enge Tabellenkonstellation macht das Spiel natürlich zusätzlich noch so ein bisschen griffig und spannend. Und auch die Tatsache, dass Chelsea vor dem ersten angestoßenen Ball schon 9 Punkte weg sein könnte von Arsenal und 10 von City. Boah, das ist ein hartes Brett. Da muss man sicherlich gut schlucken und muss man auch schauen, dass man sich das irgendwie verpackt. Aber dennoch denke ich, City schon mit 19 Gegentoren hattest du hier rausgesucht in dieser Saison. Also spricht ein bisschen auch für das, ja, was du gerade gesagt hast.
Keine Riesenzahl mehr im Vergleich zu unseren Gegentoren, aber es fällt halt auf, weil City war in den letzten Jahren immer eben diese Defensivmaschine, die wenig Tore kassiert hat. Ja. Und jetzt eben, gut,
liegt das ja auch an Pellegrini und Pep Guardiola, genau, Unterschied, ne?
Bisschen verzerrt durch das Leicester-Spiel eben, aber hat mir gezeigt eben, dass die anfällig sind in der Defensive auf alle Fälle. Ja, wenn man sein eigenes Spiel sozusagen durchzieht und insbesondere eben über die Flügel, was uns, und das ist meine Hoffnung für Sonntag, eben entgegenkommen kann. Deswegen plädiere ich auch eher für einen Alexis über die linke Seite und einen Giroud vorne, aber ich stelle ja nicht auf.
Ja, ist eine Frage, die man sich durchaus stellen kann. Zum einen Vorteil natürlich, dass Bellerin zurück ist, der immer sehr viel Druck über die Außen macht und da auch überläuft. Dann die Frage, wie gucke ich in der Aufstellung, um vielleicht diesen Schwachpunkt genau auszumachen und auch auszunutzen. Muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass wir zwei schnelle Spieler auf den Außenbahnen im vorderen Bereich haben, um hinter die Reihe zu kommen. Setzt aber auch voraus, dass wir in der Mitte jemanden haben, der dann diese Bälle abnehmen kann. Frage ist natürlich, wie stelle ich das auf? Ich kann natürlich sagen, ich stelle wieder mit Chamberlain und Walcott auf, dann habe ich definitiv schnelle Spieler auf den Außen, das kann ich nicht abstreiten. Habe dann aber irgendwie das Problem, dass ich Alexis in der Mitte nicht so gut vielleicht mit Kopfballsituationen reinkriege wie vielleicht Giroud.
Ja, oder dann muss es halt eben schnelles, flaches Spiel sein.
Das wäre alternativ, ne? Nur die Frage ist eben...
Im Endeffekt geht beides. Es ist halt eine Frage, wen man auf dem Flügel haben möchte. Wenn man Alexis auf dem Flügel haben will, ist automatisch die Position vorne frei. Ich würde es mit Giroud mal versuchen.
Ja, vor allen Dingen hat er ja auch bei meinem letzten Sieg bei City, das eben, vor 2 Jahren, auch so bombenstark gespielt. Auch
eben, und wäre mal wieder ein Versuch wert. Viel kann man damit nicht kaputt machen, würde ich sagen, vor allem nicht im Vergleich zur Leistung am Dienstag. Alexis über die Flügel, ja, ich meine, er kann ihn nach innen ziehen, bindet Spieler, wäre also jetzt auch überhaupt nicht verkehrt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Wenger es nicht machen wird, aber das wäre, glaube ich, meine Idee, die zu überlegen wäre, auch um der Mannschaft zu zeigen und auch den Fans zu zeigen, ja, hier, ich probiere durchaus was aus und ich verharre nicht in diesen festgefahrenen Strukturen dahingehend. Und das am Dienstag hat überhaupt nicht so geklappt mit Chamberlain und Walcott. Und wäre dann eben auch eine Reaktion zu sagen, okay, gut, dann versuchen wir es heute mal anders. Und so könnte ich es eigentlich, also so könnte er es zumindest auch gut begründen und wäre dann aus meiner Sicht eben nachvollziehbar.
Auch vielleicht, um dem Gegner nicht die feste, bekannte Struktur der letzten Wochen zu bieten, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, man könnte auch mit Lucas Perez agieren, ja, man könnte auch ihn auf die Außenbahn setzen. Ja, aber
im Spiel bei Man City, da finde ich, bräuchte man eigentlich jemanden, der so ein bisschen die Atmosphäre im Stadion bei denen kennt, der gegen Man City schon ein paar Mal gespielt hat. Das Schöne, wenn man mit Giroud beginnen würde und Alexis auf die linke Seite packt, heißt ja, dass man Perez auf alle Fälle bringen kann und auch sollte und auch flexibel einsetzen kann. Also man kann ja Giroud auch runternehmen dann und dann zieht man Alexis wieder in die Mitte, Perez auf links. Das heißt, wenn man mit Giroud startet, gibt es genug Alternativen, um darauf zu reagieren, wenn es nicht so gut läuft. Andersherum ist es so, wenn es mit Alexis vorne nicht läuft, bringst du Giroud, aber es ist dann auch keine Garantie, dass in irgendeiner Form sich was verändert, weil die Außenkomponenten immer noch dieselben bleiben. Du ziehst ja quasi nur den Mittelstürmer aus. Wenn du mit Giroud, Alexis, Perez, kannst du ein bisschen besser durchwechseln, aus meiner Sicht, wenn du mit Giroud startest.
Spricht einiges für Giroud in der Startelf. Ich selbst bin gespannt. Also ich habe in dem vorderen Bereich vom offensiven Mittelfeld angesehen immer Schwierigkeiten, Woche für Woche wirklich zu sagen, was für ein Weg geht Wenger. Der sicherste ist natürlich immer der, den er seit Wochen wählt, indem er Alexis in der Mitte lässt, weil er irgendwie jetzt erkannt hat, dass das eine gute Option ist, dass das irgendwie funktioniert. Aber man muss natürlich auch konsternieren, dass es nicht immer gleich gut funktioniert.
Ja, es bringt uns auf einen Gang an eine gewisse Grenze, wenn du halt immer im 4-2-3 einspielen willst. Er könnte ja auch mal ein 4-4-2 machen. Aber das wäre völlige Revolution sozusagen. Was er übrigens damals vor 2 Jahren gegen Man City ja gemacht hat, als er Casola in diese Tiefposition neben Coquelin gebracht hat, das war ja so ein etwas, was man noch gar nicht gesehen hat und was wunderbar aufging. Aber ich glaube, also die Variante können wir uns abschminken, dass er mit 2 Stürmern spielt, also mit Giroud vorne, Alexis der vielleicht hinter und dann 2 schnellen oder 2 etwas über die Flügel mehr mit Özi vielleicht auch. Ich glaube, das wäre schon zu viel Veränderung. Aber
ja, obwohl es ja interessant ist, weil man ja eigentlich also auf der Gegenseite mit Guardiola einen Trainer hat, der taktisch sehr geschult ist, vielleicht das falsche Wort, aber
variabel ist,
der schaut, der zwar sein eigenes System hat, aber das System anpassungsfähig auch auf verschiedene Situationen ist. Und das ist vielleicht gerade bei so einer Geschichte vielleicht mal ein Gedanke wäre, selber mal eine taktisch neue Variante zu wählen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat, in der man auch den Gegner in Gestalt von City da auch ein bisschen überraschen könnte, würde mir gefallen. Eindeutig, aber wahrscheinlich ist es so, dass man auch vor dem Hintergrund der Tabellenkonstellation, der Spiele, die anstehen, der Niederlage jetzt bei Everton vielleicht eher so ein bisschen die reserviertere Variante wählt und nicht all in geht. Auch mit Blick auf die zwei Heimspiele, die dann kommen, könnte ich mir eher vorstellen in der Denkweise, die Wenger so fährt. Aber eigentlich, wenn man die Tabelle betrachtet, weil ich da fest von ausgehe, dass Chelsea bei Palace zumindest nicht verlieren wird, eigentlich schon wieder ein Must-Win, ne?
Ja, und für beide ein Must-Win, deswegen, schwierig. Gut, ich weiß ja nicht, wie City agiert, das weiß man ja vorher auch nicht, aber die haben sonst immer im 3-5-2 gespielt gegen Leicester und jetzt gegen Watford wieder im 4-1-4-1. Da zeigt mir zumindest etwas mehr Variabilität und da hat eben Guardiola drauf reagiert. Das 3-5-2 hat gegen Leicester nicht funktioniert, hat dann wieder umgestellt. Ja, weiß ich nicht. Ich denke, defensiv ändert sich ja bei uns sowieso nichts und auf der Doppel-6 auch nicht, aber vielleicht eine neue Komponente, mal was ausprobieren. Gut, macht man es in so einem wichtigen Spiel oder setzt man auf was Bewährtes? Wobei, wenn ganz ehrlich, Giroud vorne und Alexis auf links ist ja bewährt. Also es ist ja jetzt keine große Veränderung beziehungsweise etwas, was die Leute, die dann spielen würden, noch nie gemacht haben.
Nee, es wäre einfach nur ein Austausch der Positionen und der Spieler dann in der Verschiebung der Positionen. Aber du hattest hier ja auch nochmal notiert, Wenger hat nur 2 seiner letzten 8 Spiele gegen Guardiola-Team gewonnen.
Und die beide in der Champions League.
Das ist natürlich dann auch so eine Frage, wie macht man es, wie agiert man da? Ne? Also das Spiel, das sie gegen die Bayern gezeigt haben, kann man wahrscheinlich schlecht kopieren, aber Man muss schon
Man weiß aber, was man von Guardiola-Teams erwartet. Beziehungsweise es ist jetzt ja auch kein Hexenwerk. Man weiß ungefähr, wie Man City agiert. Deswegen muss man eben gucken, wie man am besten darauf reagiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie da eine Wundertüte aufgestellt wird, obwohl Guardiola mit Man City etwas variabler agiert, taktisch als wir. Ja.
Würdest du jetzt mal unabhängig von der Frontreihe im defensiven Mittelfeld bei Xhaka Tottenham bleiben oder würdest du auf eine Xhaka Elneny-Variante gehen? Weil Ramsey ist ja noch verletzt ausfallend.
Nein, guck klar, Xhaka, nichts verändern groß. Die einzige Sache, die ich ändern würde, wäre Oxlade-Chamberlain raus, Walcott auf die rechte Seite, Özil zentral, Alexis links, Giroud vorne.
Gut, das ist eine Variante, mit der könnte ich persönlich sehr gut leben.
Wir werden sehen. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, welche Bedeutung das Spiel aus Arsenal-Sicht hat.
Ja, Tabellensituation haben wir schon angesprochen. Nach oben problematisch, weil Chelsea vor Anstoß auf 9 Punkte stellen kann.
Nach unten problematisch.
Es ist ja so. Es ist ja genau diese Thematik, dieser engen Tabelle, dieses engen Tabellenmilz da oben. Nach unten problematisch, weil wir dort natürlich City direkt den direkten Gegner mit 1 Punkt dahinter haben. Wir haben die Spurs mit 4 Punkten dahinter, aber diesen netten und wohlgewonnenen Vorsprung würde man natürlich einbußen. Vorausgesetzt, die Spurs gewinnen ihr Spiel gegen Burnley zu Hause, wo ich jetzt mal fest von ausgehe. Dann hat man Man United, die man eigentlich schon extremst auf Distanz gebracht hat. Wenn die gewinnen, sind sie auch schon wieder nur 4 Punkte dran. United spielt, wo spielen sie denn?
Bei West Brom.
Bei West Brom, ja. Gut, das ist auch machbar.
Das ist ein Duell von Tabellennachbarn.
Ja, trotzdem machbar. Das ist einfach diese Situation dieses Spiels. Und dann natürlich mit Blick noch auf die Niederlage bei Everton. Man muss irgendwie gucken, dass man wieder in die Spur kommt, dass man diesen Ausrutscher und diesen Patzer einfach vergessen lässt. Und dann natürlich auch mit Blick auf 2 Heimspiele jetzt dann an Boxing Day und kurz vor Neujahr.
An Neujahr.
Oder an Neujahr. Das ist natürlich, das ist eine super Chance, wenn ich bei City 3 Punkte mitnehme und dann 2 Heimspiele habe, die wirklich machbar sind, dann muss ich eigentlich da auch vor diesem Hintergrund auf Sieg spielen, weil das wären wirklich wichtige, sehr, sehr wichtige Punkte dann auch mit dem Blick auf die Feiertage und das enge Pensum, was man da in der Taktung hat.
Gut, dann gucken wir nochmal, was sonst so in der Premier League geht. Wir haben ein paar Partien schon angesprochen. Eröffnet wird Spieltag 17 am 17. Dezember mit Crystal Palace Chelsea um 13:30 Uhr. Ja, sehe ich derzeit nicht, dass Chelsea da nicht punkten sollte. Ich glaube, es wird ein klarer Auswärtssieg.
Ich glaube auch, ich weiß nicht, was mit Chelsea los ist. Nachdem wir sie besiegt haben, sind sie auf einmal
wieder am Start. Ja, die haben halt einfach nichts anderes zu tun.
Ja.
Gut, was geht sonst? Middlesbrough gegen Swansea, Stoke gegen Leicester, Sunderland, Watford und West Ham gegen Hull. Kein Top-Team am Samstag um 16 Uhr. West Brom gegen Man United, haben wir gerade schon gesagt. Duell der Tabellennachbarn, der 7. empfängt den 6. Würde ich jetzt auch mal so sehen, dass das noch für United noch nicht gemacht ist, das Spiel. Da würde ich am ehesten noch auf einen Punktverlust vielleicht setzen. Am Sonntag 3 Spiele. Bournemouth gegen Southampton. Dann klar, Man City gegen uns und Spurs gegen Burnley, die beiden letztgenannten Spiele um 17 Uhr. Und abgeschlossen wird der 17. Spieltag am Montagabend 21 Uhr mit Everton gegen Liverpool. Merseyside Derby. Sehr cool, kann man sich Montagabend mal gut angucken. Ja, da könnten wir natürlich auch Liverpool nochmal unter Druck setzen, dass die dann eben im Derby auch entsprechend gefordert sind. Und vielleicht können wir hoffen, dass Everton nochmal sich in so einem Derby, ist was ganz Besonderes, vielleicht nochmal in eine gute Ausgangsposition bringt, dass die Reds da vielleicht auch einen Punktverlust bekommen.
Ja, es muss das Mindeste sein, nachdem wir die wieder aufgebaut haben.
Genau. Dann geht's weiter mit einer Woche Pause und dann geht's los am Montag, 26. Dezember mit dem Boxing Day, 13:30 Watford gegen Crystal Palace. Wir sind um 16 Uhr dran gegen West Brom, haben wir gerade schon angesprochen. Heimspiel muss gewonnen werden, gibt's keine zwei Meinungen.
Nö, gibt es auf jeden Fall nicht. Wird auf DAZN übrigens zu übertragen.
Hervorragend. Dann die Konkurrenz, was macht die? Chelsea gegen Bournemouth zu Hause, Man United gegen Sunderland zu Hause, das ist auch um 16 Uhr. Dazu noch Leicester gegen Everton, Burnley, Middlesbrough und Swansea, West Ham. Man City muss zu Hull, das ist am Montagabend 18.15 Uhr. Und zwei Partien stehen ja noch aus. Dienstagabend 18.15 Uhr Liverpool gegen Stoke und am Mittwochabend um 20.45 Uhr Southampton gegen die Spurs. Klingt alles nach einem relativ fetten Programm, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, kann man vom 26. bis zum 3. oder 4. Januar immer abends Premier League Fußball gucken, aus mit Ausnahme vom Donnerstag, den 29. Dezember.
Ja.
Verrückte Liga. Es ist eine verrückte
Liga.
Ja,
aber es ist nicht das, was es gerade so schön macht. Ich find's klasse und das sind eine Menge Partien bei, wo man über diese Weihnachtszeit wichtige Punkte verlieren kann, aber eben dann auch im Gegenzug wichtige Punkte, wenn man selber das Spiel gewinnt, dann eben auch gut machen kann durch die Parallelpartien. Und das ist eben genau das, wo ich gerade schon mal drauf angespielt habe, dass man da natürlich dann wirklich die Maximalausbeute bekommen muss, dass man dann ins neue Jahr wirklich oben ganz dicht dran bei den ersten und zweiten Plätzen dann sich tummelt, dass man da dann irgendwie gut mit dem Schwung ins neue Jahr angreifen kann und nicht direkt im Endeffekt innerhalb von 7 Tagen so viel Anschluss verliert, dass man dann gleich den dicken Batzen hinterherhängt, dass man sich davon vielleicht nicht mehr erholt. Weil wir es in den letzten Jahren gesehen haben oder auch klassisch gesehen haben, dass diese Zeit um den Boxing Day, um ein Neujahrsspiel ist immer entscheidend auch für den Ausgang der Meisterschaft. Wenn du nicht dann oben bei bist, dann wirst du es meistens in den Fällen auch nicht mehr aufholen.
Gut, haben wir noch ein Ox of the Episode oder wollen wir ohne Ox heute mal beenden?
Boah, Ox of the Episode, ne? Könnte ja eigentlich fast schon Peter Cech sein hinter der Torlinie von Everton, ja, wie er die Viererkette von Everton dirigiert im Endeffekt, ne? War ein Knaller, muss ich sagen.
Ja, war nicht schlecht.
Ja.
Gut, ja, dann schließen wir sozusagen die 40. Episode und verweisen auf den nächsten Podcast-Termin. Und zwar ist der geplant für Mittwoch, den 28. Dezember, die Jahresendausgabe sozusagen. Wir werden zurückblicken auf das Heimspiel gegen West Brom. Wenn es was ganz Gravierendes zu dem Man City-Spiel noch zu sagen gibt, werden wir das natürlich auch tun. Und wir blicken voraus auf unsere Partie an Neujahr gegen Crystal Palace. Außerdem, und das können wir ja schon mal als Aktion ankündigen, werden wir aber separat über Social Media sicherlich nochmal genauer drauf eingehen. Wir wollen euer Arsenal-Jahr in 3 Worten haben. Entweder per Tweet an uns, per Facebook oder eben auch per Mail oder über die Kommentare im Blog. Ihr sollt in 3 Worten euer Arsenal-Jahr 2016 zusammenfassen. Können 3 Adjektive sein. kann kombiniert werden, können irgendwelche Spielernamen sein. Seid kreativ und wir überlegen uns einen kleinen Preis für die drei kreativsten Antworten, die wir bekommen werden.
Genau, das kriegen wir hin. Ne? Da werden wir uns ein bisschen was ausdenken und ja, ich bin gespannt, was da für Einsendungen kommen und ob ihr völlig chaotische Kombinationen wählt oder was euch auch immer irgendwie in den Kopf schießt. Es muss auch nicht ein Wort sein, was irgendwie Asel enthält oder irgendwie, es kann auch, weiß nicht, Papp sein oder so. Also irgendwas in Kombination irgendwie, was euch vielleicht in dem Jahr bei Asel begleitet hat, irgendwie Erlebnisse, die ihr vielleicht vor Ort hattet oder sowas mit Schlagwörtern, die dazu passen. Also das sind einfach so Sachen, ja, die man da einfach irgendwie mal einstreuen kann. Und dann gucken wir mal, was die schönsten sind. Wir werden ein paar verlesen auf jeden Fall und dann werden wir auch gucken, und dass wir die schönsten krönen.
Genau, Deutsch und Englisch geht natürlich,
genau.
Geht sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ja,
von mir aus auch auf Spanisch, aber das kann ich nicht. Aber ich das, nicht. Das kriegen da wir übersetzt, das kriegen wir auch hin.
Mit Google Translate geht alles heutzutage. Nein, aber Deutsch und Englisch ist die präferierte Sprache und deutsche Muttersprache können natürlich gerne auch was auf Englisch einreichen. Gut, dann bleibt uns noch der Hinweis auf die Kontaktdaten, wo ihr zum Beispiel dann auch das Asenjahr 2016 in drei Worte hinschicken könnt. E-Mail germangunners@googlemail.com. Wir sind auf Twitter erreichbar. Christian@germangunners, ich@medispolis, #GGPodcast, facebook.com/germangunner und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com. Wo es natürlich auch wieder die Vorschau auf Man City gibt, aber eben im Rahmen dieser 40. Episode. Und dann gibt es hoffentlich einen erfolgsversprechenden Nachbericht am Sonntagabend oder Montag, je nachdem, wie das Spiel verläuft.
Ja, genau. Also Sonntagabend, Montagvormittag, eins von beiden, so wie ihr es gewohnt seid. Kommt davon, ob man es mal sacken lassen muss oder ob man in völliger Euphorie in die Tasten kloppt. Das sind alles so Dinge, die muss man dann kurzfristig entscheiden. Aber den Spielbericht wird es natürlich geben.
Gut, alles klar. Dann wünschen wir schöne Feiertage schon mal. Wir hören uns ja nach Weihnachten nochmal wieder. Kommt gut durch die restliche Adventszeit und viel Spaß am Sonntag beim Spiel. Und wir hören uns dann am 28. Dezember wieder. Sind natürlich aber über Twitter und Facebook auch jederzeit erreichbar und äußern uns zum besten Verein der Welt.
Definitiv. Frohe Weihnachten an euch alle und ja, viel Spaß beim Feiern mit der Family.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.